Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit der letzten Folge des Briefromans Perspektiven von Laurent Binet in der Übersetzung von Christian Wachinger.
Benvenuto Cellini an Cosimo de' Medici, Herzog von Florenz.
Florenz, den 14. September 1557. Benvenuto Cellini, Goldschmied, Bildhauer, der den Perseus schuf, welcher neben dem David von Signor Buonarroti den Platz vor dem Palazzo ziert, und darüber hinaus ergebener Diener Eurer Exzellenz, wünscht derselben die unerhörten Handlungen des Signor Vincenzo Borghini zur Kenntnis zu bringen, des Vorstehers des Innocenti-Waisenhauses, der keineswegs ein Unschuldslamm ist, sondern ein ausgemachter Spitzbub. Während ich mit den Fluten kämpfte, die meine Wohnung heimsuchten und damit beschäftigt war, den Fußboden höher zu legen, um die Werke zu retten, an denen ich Tag und Nacht arbeite, zur höchsten Ehre Eurer Exzellenz, sind bewaffnete Männer bei mir eingedrungen, indem sie meine Tür aufbrachen, mit viel Schreien und Keuchen als einziger Ankündigung. Da ich glaubte, von einer rohen Meute heimgesucht zu werden, die das Chaos infolge der Überschwemmungen ausnutzen wollte, um sich der Schätze aus meiner Werkstatt zu bemächtigen, war ich wenig geneigt, ihnen ihr Vorgehen zu erleichtern, indem ich ihnen bereitwillig Stücke überließ, die mich so viel Arbeit und schlaflose Nächte gekostet hatten, sondern im Gegenteil fest entschlossen, diese unschätzbaren Werke unter Einsatz meines Lebens zu verteidigen. Also empfing ich sie mit großen Säbelhieben. Es war ein ungleicher Kampf, denn an dem Lärm, den sie verursachten, erkannte ich unschwer, dass eine Rotte gekommen war, wenn auch kein ganzes Regiment. Einer gegen 50 würde da kein leichtes Spiel haben. Nichtsdestotrotz, bis zu den Knien im Wasser schob ich die Eindringlinge zurück. Ein Unterfangen, bei dem mir die Schlachtaufstellung zu Hilfe kam. Denn da der Feind meine Tür durchschreiten musste, um meine Wohnung in Besitz zu nehmen, und immer nur ein Mann durchpasste, begann ich mit einer Serie von Duellen, in der ich einem nach dem anderen einzeln gegenüberstand. Sobald ein Feindlicher fiel, trat ein anderer an seine Stelle, aber wenigstens konnten sie nicht im Gleichschritt angreifen. So säbelte ich stundenlang, bis die Angreifer ein Fenster als zweite Schneise aufgebrochen hatten. Von vorn und von der Seite attackiert, blieb mir keine andere Wahl, als mich zu ergeben, nicht ohne mit ein paar letzten Stiefeltritten den nichtswürdigen Lumpen meinen Stempel ins Fleisch zu drücken. Wie überrascht war ich, den Vorsteher der Innocenti unter ihnen zu entdecken. Und meine Verblüffung wurde noch größer, als selbiger behauptete, er handle im Namen des Herzogs von Florenz. Meine Verwirrung steigerte sich weiter, als ich sah, wie seine Haudegen meine Werkstatt zu plündern begannen, angeblich auf der Suche nach einem Flüchtigen, den ich versteckt haben sollte, und nach einem Gemälde, von dem mir der Vorsteher versicherte, es betreffe Eurer Serenissima Exzellenz. So richtig erfuhr ich nicht, wonach sie eigentlich suchten, jedenfalls haben sie es nicht gefunden. Erst als sie alles umgekrempelt hatten, zogen sie von dannen, ohne ein Wort der Erklärung und erst recht nicht der Entschuldigung. Ich flehe Eure Durchlaucht an, mir dies zu beantworten. Habt ihr schon einmal so etwas Skandalöses erlebt?
Vincenzo Borghini an Giorgio Vasari.
Florenz, den 14. September 1557. Verrat, Putsch, wo seid ihr bloß, mein Freund? Dieser Satansbraten von Plautilla stritt nicht einmal ab, dass sie es auf sich genommen hatte, einem vermeintlichen armen Teufel, den sie in Schwierigkeiten sah, die Tür zu öffnen, wobei sie sich auf das Asylrecht berief, das für uns alle gelte, und derlei weitere Unverfrorenheiten. Doch als ich kam, war er verschwunden, sei es, weil er den Trupp der Wache sah, der mich begleitete, sei es aus einem anderen Grund. Naldini berichtete, er habe ihn Richtung Santa Maria del Fiore schwimmen sehen mit der Menschenmenge, die sich dort Zuflucht suchend drängt. Das Gemälde ist unauffindbar, und Plautilla weigert sich, mir zu sagen, wo sie es versteckt hält. Denn ich zweifle nicht daran, dass dieses Ungeheuer in Frauengestalt es irgendwo verräumt hat. Aber wozu? Keine Ahnung. Sie macht sich einen Spaß daraus, meine Autorität zu untergraben. Während ich auf Nachricht von euch warte, werde ich wohl mein Waisenhaus in seine Bestandteile zerlegen müssen, um das verdammte Gemälde wiederzufinden.
Giorgio Vasari an Vincenzo Borghini.
Lieber Vincenzo, wohl 10-mal hätten mich die Fluten beinahe hinweggespült, aber nun bin ich endlich da, am Leben und halbwegs unverletzt. Ich habe die beiden Nachrichten vorgefunden, die ihr sinnreich zur Porta San Niccolo habt bringen lassen. Bleibt in den Innocenti, sucht das Gemälde. Ich verfüge mich umgehend nach Santa Maria, zusammen mit einem Trupp Bewaffneter, muss allerdings erst noch Boote beschaffen, denn bald hat selbst ein Pferd keinen Grund mehr in diesem Morast.
Schwester Plautilla Nelli an Cosimo de' Medici, Herzog von Florenz.
Ich flehe Eure Exzellenz an, nicht zu glauben, was man euch möglicherweise über mich erzählt hat im Zusammenhang mit diesem neuen Vorfall. Und ich schwöre bei Gott, dass ich an den neuen Verbrechen ebenso unschuldig bin wie an den vorhergegangenen. Ja, ich wollte einem Mann in Schwierigkeiten Hilfe leisten. Und was soll daran schlecht sein? Hätte ich ihn ertrinken lassen, hätte ich mich damit nicht schuldig gemacht? Ich wusste nichts über die Identität des Mannes. Und wie hätte ich wissen können, dass es sich um den großen Feind eurer Durchlaucht handelte? Von Piero Strozzi, den ich meinen Lebtag noch nicht gesehen hatte, nahm man doch an, er sei in Frankreich, nicht wahr? Was machte er sich in Florenz zu schaffen? Vor allem aber, wie hätte ich ahnen können, wer er war? Ja, ich habe einem Fremden Zuflucht gewährt. Er brachte ein in Decken gehülltes Gemälde mit und hat es in der Zelle, die ich ihm zum Ausruhen, denn er wirkte erschöpft, zur Verfügung gestellt hatte, zurückgelassen. Als er überstürzt verschwunden war, das Bild zurücklassend, flehte mich der junge Naldini an, es ihn ansehen zu lassen. Seine Beharrlichkeit, ich muss es gestehen, erweckte in mir die Sünde der Neugier, die meinem Geschlecht eigen ist. Als der Fremde weg war, begab ich mich in die Zelle, um das Gemälde auszuwickeln. Hier meine umfassende Beichte. Außer der Liebe zu Gott kenne ich nur noch eine andere, die Liebe zur Malerei. Doch was ich sah, als ich die Decke weggezogen hatte, verschlug mir den Atem. Es handelte sich schlicht und einfach um eine dämonische Vision, wie sie nur ein Besessener haben konnte. Und ich selbst war wie behext von diesem Anblick. Die Rückkehr des Vorstehers in Begleitung einer Wache riss mich aus meiner Verblüffung. Ich glaubte, sie kämen mich ein zweites Mal verhaften. Entsetzt von der Vorstellung, dass diese obszöne und blasphemische Darstellung durch mich den Weg gefunden hatte an diesen Ort, der gemeinhin die Unschuld beherbergt und nicht die Unzucht, beschloss ich, es loszuwerden und warf das Gemälde aus dem Fenster. Als Vorsteher Borghini mir gegenübertrat, oder genauer, als ich hinunterging, um ihn zu begrüßen, befand sich der gesuchte Gegenstand nicht mehr an Ort und Stelle, sondern hatte sich in den Fluten aufgelöst. Verängstigt von der Vorstellung, man könnte mich erneut irgendeiner Missetat bezichtigen, zog ich es vor, gegenüber Don Vincenzo kategorisch zu leugnen, irgendwas von dem Gemälde zu wissen. Nach dem Ablaufen der Überschwemmung würde man vielleicht das aufgeweichte Holz finden, die Bemalung von den Fluten des Arno abgewaschen. Übrigens geht mir durch den Kopf, ob der Himmel uns diese Sintflut nur schickt, um zugleich mit seinem Zorn darüber auch das Gegengift gegen diese gottlose Malerei zu liefern. Wenn das so wäre, dann wäre alles gesühnt. Und ohne so weit zu gehen, mir einzubilden, ich sei das Werkzeug dafür gewesen, kann ich mir doch dazu gratulieren, meinen bescheidenen Anteil daran zu haben.
Giorgio Vasari an Cosimo de' Medici, Herzog von Florenz.
Folgendes hat sich tatsächlich so abgespielt. Als Piero Strozzi nach seiner überstürzten Flucht aus dem Waisenhaus der Innocenti in der Kathedrale Santa Maria del Fiore gesichtet wurde, begab ich mich mit einem Trupp Soldaten dorthin. Im Innern der Kirche, man hatte die Türen kalfatert, stand das Wasser nur kniehoch, weshalb, außer um von unserem Herrgott Schutz und Hilfe zu erflehen, die Florentiner sich zu Hunderten dorthin geflüchtet hatten, so dass es nicht leicht war, hineinzukommen und erst recht nicht einen einzelnen Menschen zu finden, der in dieser kopflosen Menge untergetaucht war. Nachdem wir mehrere Stunden lang auch die hintersten Winkel der Kirchenschiffe, des Querschiffs und aller Seitenkapellen durchkämmt hatten, erlangten wir schließlich die Gewissheit, dass Strozzi nicht hier war. Er musste aber hier sein. Ich zog daraus den Schluss, dass nur ein einziges Versteck denkbar war, die Kuppel. Ich befahl 6 Mann, mit mir hinaufzusteigen. Wir erklommen die Stufen und kurz bevor wir den ersten Laufgang erreichten, sahen wir einen Schatten, der kein anderer als unser Gesuchter sein konnte. Ich rief, »Strozzi, ergib dich! Im Namen des Herzogs!« Doch kaum hatten wir die Ausgänge gesichert, um ihn am Hinuntersteigen zu hindern, da verschwand er wie von Zauberhand auf der Treppe, die in die Laterne der Kuppel führte. Bei der Verfolgung konnte ich meine Armbrust nicht mitnehmen, ließ sie also zurück und kletterte meinerseits, wobei meine Füße auf den himmlischen Ziegelsteinen des großen Brunelleschi Halt fanden. Angekommen auf der Höhe des Kuppelauges, schob ich mich auf die Außenseite der Kuppel. Um die Leibesmitte balancierend, die Beine noch drinnen, das Gesicht vom prasselnden Regen gepeitscht, geblendet von den Blitzen, die den Himmel von Florenz durchzuckten, vom Donner betäubt und wie in Schockstarre von dem eisigen Wind dieser Sintflut, konnte ich Strozzi sehen, wie er sich über die Dachziegel gleiten ließ, wobei er die gewölbte Dachform ausnutzte und sich fast den Hals gebrochen hätte an der Stelle, wo die Neigung in die Senkrechte übergeht, sich woran auch immer festhielt, denn der Tambour unterhalb der Kuppel hatte keinerlei Vorsprung, sich wie durch ein Wunder vom Dach der Nordapsis abstieß, weiter über einen der Stützbögen rutschte und ins Leere abtauchte. Bei normalem Wetter hätte niemand einen solchen Sturz überleben können und wir hätten seine Leiche zerschmettert auf dem Straßenpflaster gefunden. Aber da das Wasser in den Straßen so hoch gestiegen war, dass es fast den ersten Stock der Häuser erreichte, wollte ich mich doch rückversichern, dass er wirklich tot war, zog also meinen Kopf wieder zurück in die Kuppel und rief den Wachen zu, sie sollten nach seiner Leiche suchen. Ich erfragte, wer von den Wachen schwimmen konnte. Diesen befahl ich, Helm und Harnisch abzulegen, ihr Schwert in den Umhang zu wickeln, sich in die Fluten zu stürzen und den Flüchtigen zu verfolgen. Als 10 dem Befehl gefolgt waren, sprang auch ich ins Wasser und wir schwammen gemeinsam in Richtung Palazzo, denn dorthin hatten sie ihn schwimmen sehen. Unterwegs beschlagnahmte ich ein Boot, auf das Mitbürger ihr Hab und Gut geladen hatten. Ihre Möbel und Stoffballen musste ich ins Wasser werfen, um Platz zu schaffen für meine Leute. 5 Wachmänner konnten mit mir in den Kahn steigen. Dies hielt uns ein wenig auf, aber mit Hilfe der Ruder, die die armen Enteigneten zurückgelassen hatten, konnten wir einen Teil unserer Verspätung wieder aufholen. Strozzi war so kraftvoll geschwommen, dass er schon beim Ponte Vecchio war. Ich weiß nicht, woher er noch die Kraft genommen hatte, sich auf das Dach über den Verkaufsbuden der Brücke hinaufzuziehen. Als wir ihn erreichten, sahen wir ihn sichtlich erschöpft nach Luft ringen. Alsdann kam ein Polizeiboot von der Oltrano-Seite, sodass Strozzi in die Zange genommen war. Während die Wachmänner ungeschickt versuchten, ihr Boot festzumachen, um auf den Dächern an Land zu gehen, die immerhin noch 3 oder 4 Klafter über dem Wasserspiegel waren, erwartete Strozzi sie oben, aufrecht stehend mit gezücktem Schwert. Sobald es einem der Wachmänner gelungen war, sich auf das Dach zu hieven, kam er ihn niedersäbeln und rannte ans andere Ende, um dasselbe mit denen von der anderen Polizeistreife zu machen. Aber diese Position würde er nicht lange halten können, und ihm musste klar sein, dass sich die Schlinge bald enger um ihn legen würde. So entschied er sich, abzuwarten, in gleichem Abstand zwischen den beiden Trupps, breitbeinig, die Waffe gesenkt, aber zum Kampf bereit. Er wirkte, als sei er eher bereit, kämpfen zu sterben, als sich zu ergeben. Doch als die Wachmänner sich ihm vorsichtig näherten, während das Unwetter erneut auffrischte und die Stadt mit einer Macht peinigte, wie ihr ja sehen konntet, erhob sich plötzlich eine Welle aus dem Flussbett des Arno, die eine bis dahin nie gekannte Höhe erreichte. Die Männer, die auf allen 4 vorrückten, aus Angst, das Gleichgewicht zu verlieren, drückten sich an die Dachziegel. Er aber, der aufrecht stand, wurde von einer Welle umgeworfen und vom Strom davongetragen. Diesmal sahen wir ihn nicht mehr aus den Fluten auftauchen. So deutet alles auf die Annahme hin, dass er nicht überlebt hat, sondern ertrinkend untergegangen ist. Vielleicht gibt der Arno ja seine Leiche im Frühjahr wieder her, oder auch schon vorher, wenn sich der Fluss wieder in sein Bett zurückgezogen hat.
Giorgio Vasari an Vincenzo Borghini.
Florenz, den 5. Oktober 1557. Bacchiacca ist gestorben, ohne noch einmal zu Bewusstsein gekommen zu sein. So nimmt er sein Geheimnis mit ins Grab. und wir werden wohl nie erfahren, welche Rolle er in dieser dunklen Angelegenheit gespielt hat und auch nicht, wie er das Gemälde aus dem Palazzo herausbugsieren konnte. Ich habe gehört, Cellini habe ihn am Tag vor seinem Tod besucht. Der Herzog weiß, was ich darüber denke. Cellini gegenüber kann man gar nicht misstrauisch genug sein.
Vincenzo Borghini an Giorgio Vasari.
Livorno, den 29. November 1557. Mein Brief überbringt euch eine traurige Nachricht und ich bin tief betrübt, ihn euch schreiben zu müssen. Die arme Maria ist im Wochenbett gestorben. Die Herzogin ist am Boden zerstört und hat sich mit ihren Söhnen nach Pisa zurückgezogen. Der Herzog ist untröstlich, aber nicht so sehr, dass er seine Regierungsgeschäfte vernachlässigte. Nun wird seine Jüngste, Lucrezia, mit Herzog Alfonso d'Este verheiratet werden. Und so werden die Verbindungen zwischen Florenz und Ferrara gestärkt, wie es vorgesehen war. Nutzt eure Bleibe in Arezzo. Die Fresken im Palazzo können warten. Wer weiß, wie viel Zeit uns bleibt.
Catherine de Médicis, Königin von Frankreich, an Piero Strozzi, Marschall von Frankreich.
Paris, den 7. Januar 1558. Es ist ein Ruhmestag für das Königreich Frankreich. Und es überrascht mich wenig, dass wieder einmal mein unschlagbarer Cousin daran teilhat. Unglaublich. 200 Jahre lang war Calais englisch und es bedurfte nicht mehr als einer Woche Belagerung, die Stadt zurückzuholen. Der Herzog von Guise ist gewiss nicht ungeschickt auf dem Schlachtfeld, aber ich weiß, welche bedeutende Rolle ihr in seiner Umgebung spielt. Frankreich kann sich glücklich schätzen, einen so tüchtigen General wie euch in seinen Diensten zu haben. Und jetzt auch noch die Spanier. Mit Gottes und eurer Hilfe wird Guise seine Heimat Lothringen zurückerobern, den Spanier aus Luxemburg vertreiben und danach endlich das burgundische Erbe des Habsburgers zerschlagen. Derweil ein paar Nachrichten aus Frankreich, die euch vielleicht Freude machen. Erinnert ihr euch an den Ritter Malatesti, der hier bei Hofe Zuflucht suchte, nachdem er die älteste Tochter von Cosimo geschwängert hatte? Er ist tot, erdolcht in Paris, wo er inmitten unserer Mitbürger ein ausschweifendes Leben führte. Sein Leichnam wurde aus der Seine geborgen. Seine Mörder hatten ihn hineingeworfen. Das Gerede sagt, es sei im Affekt gewesen, aber ich zweifle keine Sekunde. Cosimo ist nachtragend und er wird dem Pagen seine Mordjungen auf die Fersen gehetzt haben, so wie er sie vor 10 Jahren nach Venedig geschickt hatte, um Lorenzino umzubringen. Und wer weiß, vielleicht waren es dieselben? Seine Tochter ist tot und das ist sehr traurig. Aber er hat noch viele andere Kinder, denn seine Spanierin war fruchtbar. Popolanos Linie scheint sich durchzusetzen. Naja, und wir uns auch. Gott sei Dank habe ich Jungen, die die Valois-Linie fortsetzen. Ihr Cousin seid Marschall von Frankreich und ich Königin von Frankreich. Durch ein Wunder seid ihr bei eurem wahnwitzigen Ausflug in unsere Heimatstadt mit dem Leben davongekommen, wo alle Welt dachte, die Fluten hätten euch verschlungen und ihr wäret tot. Gut, lassen wir es uns gesagt sein. Gott wollte euren Tod nicht, aber er hat auch nicht gewollt, dass unsere Unternehmen gelingen. Vielleicht ist die Zeit gekommen, wo wir Florenz und Italien vergessen müssen. Wir haben jetzt andere Probleme.
Agnolo Bronzino an Michelangelo Buonarroti.
Florenz, den 23. Juli 1558. Gestern fand die Einweihung der Fresken in San Lorenzo statt, die ich so getreu wie möglich fertiggestellt habe. Der Herzog hatte mir schließlich freie Hand gelassen, so zu malen, wie ich wollte, und auch die Herzogin, ganz mit ihrer Trauer beschäftigt, hat mich in Ruhe gelassen. Ich kann mir vorstellen, dass das Ergebnis in etwa so ist, wie Jacopo es sich gewünscht hätte. Das Publikum allerdings, dem die Fresken enthüllt wurden, schien meine Zufriedenheit nicht zu teilen. Immerhin hat mich die Anwesenheit des Herzogs wohl, vor handfesteren Unmutsäußerungen geschützt. Unbehagen und Verlegenheit waren in den Gesichtern zu lesen. Und hinzu kam eine andere Enttäuschung. Alle hatten gehofft, euch anzutreffen, denn es ist ein offenes Geheimnis, dass der Herzog seine Einladung an euch erneuert hat und sich nichts sehnlicher wünscht als eure Heimkehr, wofür er alle Hebel in Gang zu setzen bereit ist. Auch ich hätte mich gefreut, wenn ihr da gewesen wäret. Wer außer euch könnte Pontormos Werk ernstlich schätzen? Allerdings habe ich keine Zweifel, dass die Zeit ihm wird Gerechtigkeit widerfahren lassen. Sandro lässt grüßen und küsst euch die Hand. Ich schließe mich an. Vergesst uns nicht ganz.
Michelangelo Buonarroti an Agnolo Bronzino.
Rom, den 10. August 1558. Was ich eurem Brief entnehme, lieber Agnolo, erfüllt mich mit Trauer. Aber es wäre gelogen zu behaupten, dass es mich erstaunte. Unsere Zeit ist vorbei, Agnolo. Sogar meine. Die Schmeicheleien, mit denen der Herzog mich umgarnt, sind in Wahrheit nur Nachrufe. Eure Melancholie kommt mir geradezu optimistisch vor. Die Zeit wird niemandem Gerechtigkeit widerfahren lassen. Die Menschen von morgen werden nicht besser sein als die von heute. Alles wird vernichtet werden. Am Ende bleiben von uns nur Asche und Ruinen. Pontormo hatte das verstanden. Lest, was er mir geschrieben hatte. Ich habe seinen Brief aufbewahrt, und weil ich weiß, wie sehr ihr ihn mochtet, schenke ich ihn euch. Lebt wohl, mein Sohn.
Pontormo an Michelangelo.
Florenz, den 29. Dezember 1556. Ach, verehrter Meister, heute, da ich am Rande des Grabes stehe, fallen mir eure Worte wieder ein. Gott hat diesem jungen Mann das Leben geschenkt, um unsere Kunst in den Himmel zu erheben. Was für eine Ehre für das Kind, das ich war, aber auch was für eine Last. Von dem Tag an habe ich mein Leben der Erfüllung deiner Prophetie gewidmet. Welche höhere Aufgabe hätte mir zugewiesen werden können? Aber auch mit wie viel Leiden musste ich dafür bezahlen? Gewiss habe ich den Himmel erklommen, aber ich bin auch tief abgestürzt. Was habe ich falsch gemacht? Ich weiß es nicht. Kommt, Meister, Signor Michelangelo, ich werde verrückt in meiner Einsamkeit. Naldini verachtet mich, macht sich über mich lustig und klaut mir mein Fleisch. Bronzino lauert auf mein Erbe. Die Familie Allori behandelt mich, wie man vertrottelte alte Männer behandelt. Die Herzogin kann meine Fresken nicht leiden. Der Herzog bereut es, mich damit beauftragt zu haben. Varchi tut mir schön, lehnt aber alle Bildmotive ab, die wir doch gemeinsam in Absprache mit Signor Riccio zusammengestellt hatten. Und der ist im Irrenhaus. Wie bald auch ich, wenn ich dann noch unter den Lebenden wäre. Alle haben sich gegen mich verbündet und zittern vor dem Papst. Ich aber scheiße Blut. Wenn Gott mir mitteilen wollte, dass er mich fallen gelassen hat, könnte er es nicht deutlicher sagen. Aber ich glaube, er hat auch die Toskana, Rom und ganz Italien verlassen. Das gilt ebenso für meinen Farbmischer, der sich renitent aufführt und mich jeden Tag, den Gott werden lässt, provoziert. Verfluchte Medici! Der Herzog gibt und nimmt. Ist solch ein Benehmen eines Fürsten würdig? 11 Jahre meines Lebens habe ich damit verbracht, seine Kirche auszuschmücken. Er wird keine 2 Jahre damit warten, alles zu zerstören, ich schwöre es. Und wenn er es nicht tut, dann tun es seine Nachkommen. Denn diese Familie betrachtet nun Florenz als ihr Privateigentum. Verdammtes Adelsgeschlecht! Die Mühe brauchen sie sich nicht zu machen. Niemandem werde ich die Last aufhalsen, mein Werk zu zerstören. Adieu, meine Sinnflut. Adieu, meine Auferstehung. Adieu, meine Himmelfahrt der Seelen. Adieu, mein Noah. Adieu, mein heiliger Lorenz, der mich so viel Mühe gekostet hat. Doch was wissen diese Leute über die Mühe dessen, der arbeitet? Über die Leiden des von der Kunst ermatteten Leibes? Weiß Gott, eher Stumpfsinn als Lebenserfüllung. Vermessen, die Dinge der Natur nachahmen zu wollen, mit Farben, die sie echt wirken lassen, oder sie sogar zu verschönern, um die Arbeiten reich und voller verschiedener Dinge in strahlendem Licht zu schmücken, die Nächte mit Feuer und anderen ähnlichen Lichtquellen, Himmel, Wolken, Landschaften in Nähe und Ferne, Wohnstätten in unterschiedlichen Perspektiven, Tiere aller Art in verschiedensten Farben und alle Dinge, die sich inszenieren lassen, wie es die Natur nie vollbringt. Und sie dann noch zu verfeinern und ihnen durch die Kunst Eleganz verleihen, indem man sie in Haltung und Verteilung so darstellt, wie sie am besten wirken. Aber ich werde nicht von dannen ziehen, ohne mich ein wenig gerecht zu haben. Ich habe ja immer noch die Skizze von eurer Venus, nicht wahr? Der Herzog und die Herzogin beleidigen mich mit ihrer Verachtung. Ist es nicht angemessen, dass ich es ihnen heimzahle? Ich werde ihnen einen Streich spielen und dabei eure Skizze zu Hilfe nehmen. Sie mögen keine Aktbilder? Na dann an die Arbeit. Sie sollen noch ein letztes Mal sehen, was für ein Maler ich bin. So werde ich also, wie Leonardo und ihr im Ratssaal, meine Fresken unvollendet lassen. Und sie werden das gleiche Schicksal haben. Das Gemälde ist ein der Hölle entwendetes Stück Stoff, das nicht lange halten wird. Was soll's, so ist es eben. Ich habe nur noch ein Bedürfnis, ehe ich sterbe, dass der göttliche Michelangelo seinen Blick darauf wirft. Ihr als Einziger versteht wirklich, worum es geht. Die Natur übertreffen, indem man versucht, einer Figur Geist einzuhauchen und sie in flacher Darstellung lebendig wirken zu lassen. Schaut euch meine Fresken an. Wenigstens einmal. Kommt sie ansehen, kommt mich besuchen, ich bitte euch herzlich. Verweigert mir nicht diesen letzten Wunsch eines Verdammten, der mit seinem Werk verschwinden wird. Danach kann ich friedlich sterben, reingewaschen von aller irdischen und meiner eigenen Fäulnis. Letztlich gibt es nur eine anständige Sache hienieden, die Zeichnung. Der Mensch aber ist bloß ein verblassender Fleck an der Wand.
Das war die letzte Folge aus Laurent Binets Roman Perspektiven in der Übersetzung von Christian Wachinger. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen. Die Lesung eine Produktion von MDR Kultur, HR2 Kultur und NDR Kultur. Texteinrichtung und Regie Stefan Moratz. Die gesamte Lesung finden Sie in der ARD Audiothek. Am Montag hören Sie dann Alina Bronski mit ihrem Essay Essen.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Der Bundesrat befasst sich heute unter anderem noch einmal mit dem Thema Organspende. 8 Bundesländer unternehmen einen neuen Anlauf für eine Widerspruchslösung, darunter Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Volko Damm.
Die 8 Bundesländer wollen, dass mehr lebensrettende Organe zur Verfügung stehen. Ihre Pläne sehen vor, dass künftig alle volljährigen Menschen als Organspender gelten, sofern sie dem nicht ausdrücklich widersprochen haben. Außerdem geht es im Bundesrat heute um ein mögliches Rauchverbot im Auto, wenn Schwangere und Kinder mitfahren. Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wollen das durchsetzen. Und bisher dürfen Jugendliche im Alter von 14 und 15 Alkohol trinken, wenn Eltern dabei sind. Bayern will dieses begleitete Trinken wieder abschaffen und legt einen entsprechenden Antrag vor.
Nach der Wahl von 3 neuen Richtern für das Bundesverfassungsgericht haben sich Vertreter der schwarz-roten Koalition zufrieden geäußert. Ein erster Anlauf war im Juli noch gescheitert,